Hallo und herzlich willkommen. Hier kommt eine neue Folge des Runner's World Podcasts. Und die ist einerseits in Kooperation mit dem SCC, dem Veranstalter des Berlin-Marathons, entstanden und ist gleichzeitig auch noch der Auftakt für eine kleine Podcast-Serie. Insgesamt 3 Folgen wird es geben, die erste davon heute. Und in der letzten Folge hatten wir ja schon verraten, es geht um ein Jubiläum. Der Berlin-Marathon feiert nämlich im Jahr 2024 sein sage und schreibe 50-jähriges Jubiläum. Na, wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und weil das schon eine echt lange Zeit ist, lohnt es sich auf jeden Fall mal zurückzugucken. Denn vor 50 Jahren sah ja auch die ganze Welt noch ganz anders aus und vom Laufen mal ganz abgesehen. Heute also Start für die erste von 3 Folgen zum Berlin-Marathon-Jubiläum. Und für die war mein Kollege Urs Weber in Berlin zu Gast beim SCC und hat mit 2 wichtigen Protagonisten und Wegbegleitern des Berlin-Marathons gesprochen. Und zwar mit Christian Joost, einem der Geschäftsführer von SCC-Events. Und außerdem mit Thomas Steffens, der über lange Jahre der Sprecher des Berlin-Marathons war und 12 Jahre für die Kommunikation des Berlin-Marathons zuständig gewesen ist. Also 2, die sich echt auskennen. Jetzt und hier im Gespräch mit Urs Weber. Ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge.
So, heute sind wir beim Runner's World Podcast zu Gast in Berlin beim SCC. Und wir wollen sprechen über 50 Jahre Berlin-Marathon. Dabei sprechen wir natürlich über die Geschichte, über die Erfolge, über Rekorde, über die Bedeutung des Marathons in Berlin, für die Berlinerinnen und Berliner, aber auch über persönliche Anekdoten und Geschichten, die vielleicht noch niemand so über den Berlin-Marathon gehört hat. Und meine Gesprächspartner dafür sind heute Christian Joost und Thomas Steffens. Hallo Christian.
Hallo.
Hallo Thomas.
Hallo Urs.
Christian ist Geschäftsführer beim SCC und Thomas ist freier Mitarbeiter beim SCC und einer der erfahrensten Kenner der Laufszene in Deutschland und wird häufig hier auch vom SCC für besondere Aufgaben, Spezialaufgaben nochmal engagiert. Und Christian, dich müssen wir erstmal vielleicht vorstellen, beziehungsweise du musst uns auch erstmal erklären, der Berlin-Marathon wird organisiert durch SCC Events GmbH. Beschreib uns doch mal die geschäftliche Konstellation und was du da machst.
Das ist gut. Also die zweite Frage ist schwierig. Die erste ist ganz einfach. Es gibt die SCC Events GmbH, die mit mittlerweile 95 Mitarbeitern Tag ein, Tag aus unter anderem den Berlin-Marathon organisiert. Wir sind eine 100%ige Tochter des Sportclub Charlottenburg, E.V., also ein ganz normaler Sportverein mit 9000 Mitgliedern und 20 Abteilungen, die zumindest im Volleyball relativ lange sehr erfolgreich waren, irgendwann in den 80er Jahren auch mal in der zweiten Bundesliga im Fußball gespielt haben und eben auch eine ganze Menge Leichtathletik betreiben mit den Harting-Brübern, mit Gina Lückenkämper und ähnlichen. Und irgendwann in den 80er Jahren hat der SCC e.V. festgestellt, dass das ganze Organisatorische rund um die Laufveranstaltung solche Umfänge annimmt, dass man das aus dem gemeinnützigen Sportverein rauslösen wollte, auch um gewisse Risiken von dem Verein wegzunehmen. Mhm. Und hat dann angefangen, die GmbH zu gründen. Die nannte sich immer mal irgendwann anders und heißt im Moment dann SCC Events GmbH.
Mhm. Wie lange bist du schon dabei insgesamt?
Ich bin in dieser GmbH seit 1996 dabei und rund um das Thema Berlin-Marathon habe ich irgendwann ich weiß nicht mehr genau, ob es 89 oder 90 war, angefangen als Volunteer und dann im Bereich parallel zum Studium und irgendwann bin ich mal hängen geblieben.
Wir kommen natürlich gleich noch dann genauer zum Berlin-Marathon, aber der Marathon ist schon so dein Hauptaufgabenfeld, kann man sagen, oder?
Na, der Marathon ist das, was am weitesten zu erkennen ist. Insgesamt machen wir irgendwas zwischen 14 und 16 Veranstaltungen jedes Jahr. Da sind eine ganze Menge andere bei, die auch viel Arbeit, viel Kraft, viel Energie kosten. Aber ich glaube, der Marathon ist das, was man auf der Straße am bekanntesten ist, womit man sich am besten vorstellen kann.
Mhm. Thomas, lass uns gleich mal zurückgehen ins Jahr 1974, als der erste Marathon in Berlin stattfand. Bist du damals schon Marathon gelaufen?
Nein.
Wann fing das für dich an, das Thema Marathon? Also Läufer warst du sicherlich schon, aber
ja,
wann?
Ja, ich war Handballer viele Jahre, alle Jugendklassen durchgemacht und dann mit Joggen angefangen und auch mit Laufen angefangen, eigentlich erst 1975 und da bin ich gleich einen Halbmarathon gelaufen. So fing das eigentlich an. Und den ersten Marathon bin ich dann 2 Jahre später gelaufen.
Okay, jetzt wollen wir vielleicht mal so eine kleine Zeitreise machen. 1974, Es ist lange her, klar, 50 Jahre sicherlich, aber es sind auch so viele Namen, Ereignisse und Daten, die ich erstaunlich fand. 1974 zum Beispiel Bundeskanzler, damals euch sicherlich vom Namen noch her präsent, ehemaliger Hamburger Bürgermeister Helmut Schmidt. Der hat dann das Amt von Willy Brandt damals übernommen. Und in der DDR war es tatsächlich schon Erich Honecker, der damals Staatsratsvorsitzender war. Und politisch spricht man heute immer noch über USA, Richard Nixon. Watergate-Affäre war 1974 unter anderem als historisches Ereignis. Und für uns hier in Berlin, wir sitzen hier, ich weiß nicht, Christian, 500 Meter vom Olympiastadion etwa, oder?
Ja, maximal.
Maximal. Gestern fand dort das Endspiel statt, EM. Damals, nämlich 1974, Weltmeisterschaft in Deutschland. Und mit Weltmeister Deutschland dann, oft zitiert in den letzten Tagen, das Endspiel Deutschland gegen Niederlande, ging damals aus wie gestern.
2-1.
2-1, genau. Mit Spielern wie Franz
Beckenbauer, Grabowski.
Es war aber in München.
Ja.
genau, Chronist. Paul Breitner und ein Torstand
Sepp Maier.
Ja. Als Trainer Helmut Schön, oder? Helmut Schön damals?
Ja.
Noch eine Legende aus der damaligen Sportzeit, Muhammad Ali. Der legendäre Kampf für Boxfans, unvergessen. Boxweltmeister geworden gegen George Foreman damals. Und auch ein anderer Name aus dem Ausdauersport, Eddie Merckx, gewann damals zum dritten Mal die Tour de France. Ihm gelang zum dritten Mal das Double aus Tour de France und Giro d'Italia. Und 1974 auch, vielleicht für euch später dann auch schon interessant geworden, da begann die Erfolgsgeschichte des VW Golf als Nachfolger des Käfer. Ich weiß nicht, Thomas, du bist auch mal Golf gefahren bestimmt, oder?
Ja, 80er Jahre.
Schon eher, auch voll Golf 1 von damals?
Nein, das war irgendein Nachfolgemodell.
Für Berlin auch interessant das Jahr, weil 1974 wurde der Rennbetrieb auf der AWUS eingestellt. Grund des Amtsgerichts damals Lärmbelästigung. Würde heute wahrscheinlich auch keiner mehr akzeptieren. Radfahrer sind akzeptiert, Christian, ne? Mittlerweile, ja. Ja, 1974 auch, das kennt ihr bestimmt auch sehr gut. Die Verkehrssünderkartei in Flensburg wurde gegründet.
Und ich habe einen Führerschein gemacht von 1974.
Ah, kick an.
Deshalb haben die das angefangen mit dem Punkt.
Deswegen, Thomas war schuld, ja. Übrigens, was man auch 1974 fand, in Äthiopien gruben Forscher Lucy aus, das bis dato vollständigste Skelett eines Hominiden. Damals hatte man immer, nee, man hatte nicht Zweifel, aber es gab immer noch Diskussionen, aber es war der Beleg dafür, für die BPD und wie unsere Vorgänger also vom Affen zum Menschen wurden. Und Lucy starb etwa vor 3,2 Millionen Jahren. Und man hatte davor gedacht, es sei viel, viel länger her, dass die Affen auf zwei Menschen kamen. Das war 1974 und die hieß Lucy, weil damals ein Nummer-1-Hit der Beatles hieß
Lucy in the Sky, in disguise.
With the Diamonds.
Richtig.
Lucy in the Sky with the Diamonds. Aber ich nehme an, ihr wart wahrscheinlich nicht in der Beatles-Fraktion, sondern eher Stones-Fans.
Nur nicht nur. Also die Beatles waren schon sehr stark damals, Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Ja, aber beides war irgendwie interessant.
Ja, so viel zur Einordnung jedenfalls. Das war 1974 und dann fand der erste Berlin-Marathon statt. Und Christian, jetzt musst du mal von den Anfängen erzählen. Das war 1974 nämlich noch nicht mitten in der Stadt.
Das war noch nicht mitten in der Stadt, das war in der Nähe des Mommsen-Stadions, heute noch die Heimstätte des SCCs, und es ging ganz normal durch den Grunewald mit einer deutlich bescheideneren Teilnehmerzahl von, da muss ich sofort wieder auf Thomas zurückgreifen, 274 oder 270?
276, nee, Entschuldigung, das ist völlig falsch, 234 Männer und 10 Frauen.
Das habe ich mir auch rausgeschrieben, 10 Frauen waren damals dabei, also der Frauenanteil deutlich geringer. Wir haben
ja, im Folgejahr waren es nur noch 4 Frauen.
Ehrlich? Ja. Und mittlerweile sind wir bei, ich glaube 2019 hatten wir einen Melderekord hier, Christian, mit über 44.000 Läuferinnen und Läufern und über 33% Frauenanteil.
Ja, bei dem stehen wir im Moment und den versuchen wir. Also interessant ist ja, dass wir bei vielen anderen Veranstaltungen da deutlich höher sind und dass wir beim Halbmarathon die Hälfte erreicht haben. Und mal gucken, wie viel wir für den Marathon brauchen, um dann auch in den Sphären von Hälfte zu sein.
Wie fängt deine persönliche Geschichte zum Berlin-Marathon an, Christian? Wann warst du zum ersten Mal an der Strecke oder wann hast du mal zugeschaut?
An der Strecke war ich in den 80er Jahren irgendwann, ab Mitte der 80er Jahre, glaube ich, auch immer irgendwo Richtung Wilder Eber unterwegs. Fand das sehr faszinierend, fand die Stimmung sehr faszinierend. Muss mich aber sofort am Anfang outen, dass ich überhaupt nicht aus dem Bereich der Leichtathletik komme, sondern dass ich fanatischer und auch nicht vollkommen unerfolgreicher Fußballer war und in dem Zusammenhang auch mit dem SCC in Kontakt gekommen bin. Es gab damals, da stand die Deutschlandhalle noch, gab es legendäre Fußballturniere in der Deutschlandhalle und da habe ich meistens gegen, manchmal mit dem SCC gespielt und bin dann so über Leute aus der Fußballabteilung mit Horst Milde in Kontakt gekommen, habe Horst Milde irgendwann mal geschrieben, dass ich das ja voll toll finde und da mitmachen wollen würde. Und jeder, der Horst ein bisschen besser kennt, weiß, dass das der Anfang zum neuen Leben ist, weil solche Chancen lässt er sich nicht entgehen und hat dann sofort angefangen, mich wild zu bearbeiten und mich in irgendeiner Form für den ganzen Marathonbereich zu faszinieren. Es gab damals noch keine Handys in den Ende der 80er Jahre, zumindest nicht bei mir. Ich habe noch zu Hause gewohnt, habe angefangen zu studieren gerade und dann habe ich ihm halt irgendwann geschrieben und Horst hat versucht, mich anzurufen. Es war aber mein Studienzeit. Dementsprechend war ich auch nicht viel
zu... Du musst gerade mal die Fußnote noch erklären, Horst Milde, weil wir kennen natürlich...
Horst Milde ist, sag ich mal, derjenige, der zumindest als Urvater des gesamten Berlin-Marathons gilt, der das Ganze erfunden hat. Es gibt sicherlich noch 2, 3 andere im SCC, die auch von Anfang an mit dabei sind. Aber Horst ist ohne Frage der das ganze Thema bis in die 90er Jahre nach vorne getrieben hat, mit einer ihm sehr eigenen Art, sehr, sehr redegewandten, manchmal auch sehr kaltschnäuzigen Art gegenüber Verwaltung oder Behörden. Er ist der Mr. Berlin-Marathon, der, ja, wie gesagt, von 74 an dabei bis heute mit dabei ist und genau kritisch guckt, was wir so machen. Der Horst, redegewandt, rief damals bei mir zu Hause an. Ich war, weil ich studiert habe, natürlich abends nicht zu Hause, telefonierte eine Stunde mit meiner Mutter, die auch sehr redegewandt ist, rief am nächsten Abend, weil er sich die Chance ja nicht entgehen lassen wollte, nochmal an. Ich war leider wieder unterwegs, telefonierte wieder eine Stunde mit meiner Mutter und das Ganze wiederholte sich am dritten Tag. Dann hat mir meine Mutter leider verboten, am vierten Tag wegzugehen, weil sie meinte, der Mann ist so nett, ich müsste jetzt zu Hause warten, bis er anruft. Das haben wir gemacht und seitdem gibt es, glaube ich, keinen Tag mehr, der nicht irgendwas mit Berlin-Marathon zu tun hatte. Aber das ist so seine Art gewesen und auch seine Art bis heute, Menschen zu begeistern, Menschen von diesem Marathon zu begeistern und sie dann auch nicht mehr loszulassen. Und ich habe dann angefangen, Ressortleiter zu sein für die Versorgung und Entsorgung und das ein paar Jahre lang gemacht.
Thomas, ich habe das eben im Intro gesagt, wir reden auch über den Berlin-Marathon, weil der Berlin-Marathon auch mindestens eine Art Wegbereiter war für viele Stadtmarathons. Es war damals 74 ja auch das Jahr, in dem die Marathons anfingen und dann in der Folge, Berlin war es dann 1981, die Marathons in die Stadt kamen. Ist das richtig, Christian, Thomas?
Ja, ja 81, nicht. Ne? Das muss man ein bisschen relativieren. Wenn wir über 1974 sprechen, dann gab es in Deutschland keine Stadtmarathons zu dem Zeitpunkt. Es gab etliche Marathons kleinerer Art auf Wald und Wiese. Und es gab auch in New York noch keinen Marathon, doch es gab ihn nämlich im Park. Und der New Yorker Marathon, der als Mutter, Vater aller Marathonläufe gilt, ist 1976 vom Park auf die Straßen gezogen. Und damit beginnt im Prinzip die Geschichte des City-Marathons. Und das haben dann in der Folgezeit andere nachgemacht. Also die ersten, die es nachgemacht haben, waren die Leute in Stockholm und in London, wo dann 1980 Marathons stattfanden. Und der Berlin-Marathon, der ja 1974 da im Wald begonnen hat, der war erstmal im Wald und der blieb im Wald. Und in Deutschland gab es, wie gesagt, in den 70er Jahren keinen Stadtmarathon. Und als die Londoner und die Stockholmer da ihren Marathon hatten und die New Yorker natürlich ihren, der dann auch bei uns im Fernsehen lief, ich weiß noch genau, wie der 1976er Marathon im Fernsehen übertragen wurde, das war eine ZDF-Sportsendung am Sonntagnachmittag, kurzer Ausschnitt, 5, 6 Minuten. Und das hat dann die Leute aufgeweckt. Ähnlich wie der Ironman in Hawaii, der lief auch im ZDF in einer Kurzzusammenfassung Anfang der 80er Jahre. Und da krabbelte da diese Siegerin, die konnte nicht mehr laufen, die kroch dann über die Ziellinie. Das hat natürlich weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Und so wurde der Triathlon bekannter. Aber Marathon war eine ganz andere Dimension. Da waren dann schon etliche Tausend unterwegs. Und New York hatte ja dann Ende 70er, Anfang 80er Jahre, als Stockholm und London an den Start gingen, hatten die ja schon fünfstellige Teilnehmerzahlen. Der erste deutsche Marathon de facto war der Marathon in Frankfurt, weil der fand ein halbes Jahr vor dem Berlin-Marathon statt, im selben Jahr. Und deshalb war der zuerst am Start und dann kam Berlin im September. Und Berlin hatte jeweils in den ersten Jahren, 80er Jahre, dann immer einen draufgesetzt, was die Teilnehmerzahl anging. Mhm. Die haben immer ein paar hundert mehr gehabt und so schaukelte sich das langsam hoch bis Ende der Mitte der 80er Jahre. Da waren die schon bei knapp 10.000. Der Frankfurter Marathon, der musste dann eine Pause einlegen, weil der Titelsponsor ausfiel. Und damit ist Berlin dann unangefochten weiter marschiert. Hamburg eingestiegen 1986 in diese Frankfurt-Pause. Ja, und dann gab es auch in Duisburg einen Marathon, in anderen Städten. Der erste Stadtlauf, das sei noch angemerkt. Und das war ja auch so auch ein Meilenstein in der Entwicklung des Laufsports in Deutschland. Der erste Stadtlauf fand 1977 in Darmstadt statt. Der sogenannte Cap da Franco in der Innenstadt, Fußgängerzone. 7-Kilometer-Lauf mit Top-Besetzung, deutsche Spitzenläufer am Start. Und das war dann lange Zeit auch ein sehr erfolgreicher Stadtlauf. Den gibt's heute noch. Und dann folgten andere in Lippstadt, Essen, wo auch immer. Und das waren die Stadtläufe. Und da begann das Laufen dann auch so richtig aufzublühen. Der erste Berlin-Marathon hatte, wenn ich das recht sehe, 3.500 Teilnehmer. Von Vorjahr noch im Wald 276. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, krass, das Potenzial war da. Mhm. Frankfurt hat da sicherlich die Tür aufgemacht, denn die 3.400 kamen sicherlich nicht alle aus Berlin. Und dann ging es los.
So das war dann eine Zeitenwende, kann man sagen. Ne? Ja, wenn absolut, als die Marathons damals.
Das waren die entscheidenden Schritte.
Es gab ja auch eine reiche Marathon-Geschichte an Events, tollen Leistungen. Auch in Deutschland, 60er Jahre schon, Marathon-Veranstaltungen im Schwarzwald oder im Waldnil oder sonst wo.
Osterlauf Paderborn. Mhm. Das war einer der bestbesetzten deutschen Straßenläufe, auch in den 70er Jahren schon. Und da lief auch internationale Spitze mit. Mhm. Ja. Mhm. 25-Kilometer-Lauf, muss man dazu sagen. Das ist ein 25-Kilometer-Lauf gewesen.
Heute, Berlin-Marathon ist gar nicht mehr wegzudenken, gehört zu Berlin für uns Läufer sowieso dazu. Christian, wäre es überhaupt denkbar heute, nehmen wir mal an, es gäbe keinen Berlin-Marathon in der Stadt, wäre es heute denkbar, so ein Event in die Stadt zu holen? Oder da würden doch wahrscheinlich viele Behörden und Stadtobere denken, oh weia, wie machen wir das?
Das ist eine gute Frage, weil mittlerweile ist es ja so etabliert und mittlerweile fangen ja Städte an, mit so komischen Begriffen umzugehen wie Stadtrendite und ähnlichen Sachen. Von daher wäre es vielleicht in den letzten 2-3 Jahren schon wieder deutlich einfacher, weil man auch weiß, was man vom Berlin-Marathon hier hat. Ich glaube aber, dass es so Zeiten gab, auch in den 90er Jahren noch, wo es deutlich schwieriger gewesen wäre. Also ich glaube, mittlerweile ist der Berlin-Marathon so groß und so anerkannt, dass ich es mir nicht so schwer vorstellen würde, wie in den 90er Jahren, wenn wir da 2-3 Jahre ausgesetzt hätten, dann nochmal in die Stadt reinzukommen, wäre schwer gewesen.
Ja, da kann man noch was anmerken. Horst Milde hatte ja damals mit seinem Ansinnen, vom Wald in die Stadt zu wechseln, durchaus Widerstände zu überwinden hier in der Stadt, wo die Straßen den Autofahrern gehörten. Das wurde ihm auch genauso gesagt und das war auch die Denke damals. Und ich kann mich noch erinnern, dass diese Geschichte da mit Stadtlauf da Franco und anderen Stadtläufen schon auch ein bisschen vor dem Hintergrund stand, die Städte für die Fußgänger wieder ein bisschen begehbarer zu machen. Und als der dann mal in der Stadt war, der Marathon, hat sich das natürlich weiter so entwickelt. Es gab aber auch Phasen in den darauffolgenden 20, 30 Jahren, ich erinnere mich sehr gut an München, die auch im Marathon dann an den Start gegangen sind, Mitte der 80er Jahre. Die hatten ein Riesenproblem jahrelang und ich weiß nicht, also wie das heute aussieht, aber bis in die 90er Jahre hinein und noch länger wurde das als Hindernis gesehen. Das ist ein reines Verkehrshindernis. Und die Zeitungen in München haben das teilweise auch so begleitet. Und die hatten es also schwerer. Da war Berlin natürlich ein Vorreiter und das hatte sich dann auch so etabliert. Heutzutage ist es ja eigentlich selbstverständlich, dass man dann ja auch mal an einem Tag die Autos für ein paar Stunden draußen lässt.
Absolut, ja. Um den Bedeutungsunterschied zu verstehen, muss man ja auch mal ein bisschen gucken, wer eigentlich gelaufen ist damals, ne? Also ich habe es eben an den Zahlen gezeigt. Der Berlin-Marathon, solange er noch draußen im Grunewald stattfand, war natürlich sehr viel leistungsorientierter, leichtathletisch orientierter. Und dann, Christian, kam so der Wechsel. Ne? Wer lief denn damals so, als der Berlin-Marathon in die Stadt kam, in den 80er Jahren? Kann man das heute nachvollziehen?
Ich glaube, also kommt gleich zur Beantwortung deiner Frage, was auch noch entscheidend war, glaube ich, für den Berlin-Marathon Anfang der 80er Jahre und dann aber auch den Sprung in den Teilnehmerfeldern sicherlich mit erklären kann, ist, dass Berlin, so wie Deutschland auch, ja noch eine geteilte Stadt war und dass es hier die Franzosen, die Engländer und die Amerikaner gab und zumindest die Franzosen damals auch schon einen 25-Kilometer-Lauf selber veranstaltet haben, der auf der Straße stattfand, der uns als SCC dann eine ganze Menge Türen geöffnet hat. Ich weiß auch, dass Horst damals noch mit ablehnenden Polizeipräsidenten und Verwaltungsmenschen nach London zum Marathon gefahren ist, was, ich glaube, das wäre heutzutage vollkommen auf Compliance-Regelungen undenkbar gewesen, aber die sind damals mitgekommen und haben festgestellt, dass London auch am Tag nach dem Marathon noch lebt und Autos wieder fahren können und dass das Ganze ein wenig geebnet hat, aber dass es halt auch viele laufende Soldaten gab, die hier waren und die dann auch in diesen 80er Jahren die Felder ganz gut mitgefüllt haben. Und ansonsten ist es, glaube ich, so, wenn wir jetzt von ganz allgemein der Zielgruppe, in Anführungszeichen, des Marathonläufers reden, ist das natürlich im Jahr 2024 deutlich bunter, deutlich gruppiger und dynamischer, als es damals war. Ich glaube wirklich, dass es damals noch sehr viele individuelle, sportlich aktive Menschen waren, während dem heute kommt man mit einem dänischen Reiseveranstalter mit 3.000-4.000 anderen Leuten in einer großen Reisegruppe an und hat viel mehr Aktivitäten drumherum auch. Damals ging es um genau die 42 Kilometer Laufen. Und
Thomas, du hast eben auch davon gesprochen, 1970er Jahre, als du anfingst, vom Handballer zum Läufer zu werden und dann Halbmarathon gelaufen bist, dann Marathon. Wie stark war das Thema Gesundheitslaufen damals schon präsent oder war es überhaupt ein Thema?
Ja, gut, das war schon auch ein Thema, aber nicht für die Leute, die diese Läufe da bestritten haben. Das waren leistungsorientierte Freizeitläufer und der DOSB oder Deutsche Sportbund, die haben ja auch dann diese Trimi-Aktion gemacht in den 70er Jahren. Das war nichts, wovon wir uns angesprochen fühlten. Ja, da joggte dann irgendein Bundespräsident zusammen mit einer Familienminister oder Ministerin durch den Wald.
Walter Scheel, ne?
Genau, und aber das hatte für die Leute, die da diese Wettkämpfe bestritten haben, nichts mit Gesundheit im klassischen Sinne zu tun. Ja. Beim Marathon hat man nach maximal 4 Stunden das Ziel abgebaut. Und wenn man sich die Finisher-Zahlen anschaut zwischen 1981 und 1985, das war die Zeit, als ich mich genau mit solchen Themen noch beschäftigt habe, da ist dann festzustellen, dass da in dieser Zeit ein Drittel der Teilnehmer war nach 3 Stunden im Ziel. Da muss man sich mal vorstellen. Und damit war in Deutschland, waren wir weit vorne, auch im Vergleich zu New York beispielsweise und Boston. Obwohl Boston ein sehr leistungsorientierter Marathon war mit ihren Qualifikationszeiten. Da konnte man ja nur hin, wenn man entsprechende Qualifikationszeiten erfüllt hat. Wir waren trotzdem hier in Deutschland, Berlin und Frankfurt, mit mehr Teilnehmern prozentual im Ziel als die anderen. Und das war auch die Zielgruppe und das waren die Leute, die da gelaufen sind. Das war der erste Schub, diese erste Laufbewegung. Die zweite, die begann dann irgendwann in den 90er Jahren. Und ich kann mich erinnern, das hat sich dann auch, wenn ich das mal so nebenbei bemerken darf, auf die Auflagenzahlen bei Runner's World, wo ich ja doch etliche Jahre Chefredakteur war, niedergeschlagen. Und die Spitzenverkaufszahlen bei Runner's World lagen in den Jahren 2001 bis 2005. Ja, da ging das waren die absoluten Peaks. Und das war auch die Zeit, wo man auch den Teilnehmerzahlen von Berlin und anderen Marathons, aber vor allen Dingen Berlin-Marathon, sieht, wie sich das weiterentwickelt hat. Und da war natürlich dann auch, das wurde nach hinten hin voller, nicht nach vorne, was die schnellen Zeiten angeht. Ne?
Aber Thomas, wie lief das damals? Du sagst ja zu Recht, anfangs der 80er Jahre bis Mitte der 80er Jahre war ein Drittel des Teilnehmerfeldes unter 3 Stunden im Ziel.
Ja, ein bisschen weniger, aber immer noch genau recht viele, ja.
Wie hat man damals, wie haben die es damals geschafft, ganz banal gefragt? Ich meine, heute gibt es Download-Möglichkeiten überall für Trainingspläne. Jeder weiß, was ich tun muss für 3 Stunden Marathonlauf. Wie lief es damals?
Try and error. Und das Marathonbuch von Manfred Steffny mit dem Trainingsplan von Christa Wahlensieg unter 2,40. Daran haben wir uns orientiert. Es gab keine Trainingspläne, es gab nirgends irgendwo Trainingspläne. Es gab Fachliteratur für Leichtathletik. aber es gab keine Trainingspläne für normale Menschen. Und so haben wir trainiert. Dann halt natürlich nicht genauso wie jetzt Christoph Fahlensicht 240, sondern halt einfach mal 10% weniger oder langsamer. Aber das Prinzip hat man erkannt und so wurde trainiert.
Christian, habt ihr Kontakt zu alten Mitläufern des Berlin-Marathons oder Läufern, die Geschichte mitgeprägt haben? Ich habe gesehen, unter anderem von Horst Milde, der hat das zusammengetragen in seinem Team mit Peter Bartel, der auch 1974 schon dabei war. Die haben 33 Finisher zusammengefunden, die 1974 dabei waren. Dazu unter anderem einer, der stark präsent war, immer Günther Hallers, der Sieger des ersten Mal, und Jutta von Hase. Ihr hattet die auch mal bei einer Veranstaltung vor ein paar Jahren hier mit dabei. Und was mich fasziniert hat, da waren auch andere Namen noch dabei, aber die Frage nochmal, hast du Kontakt zu einigen dieser Namen noch?
Erstmal müssen wir Peter dankbar sein, weil er ja eine ganze Menge Fleißarbeit geleistet hat, um diese Namen jetzt zusammenzutragen, hat er dann auch mit einem Medien in Berlin zusammengearbeitet. Wir werden all die, die er jetzt auf der Liste hat, zum 50. einladen. Wir werden natürlich auch Günter Hallers und alle anderen einladen. Und wir haben vor, diese ganzen, also alle Finisher, die wir irgendwie greifen können, an verschiedenen Tagen zu einem Klassentreffen einzuladen, ein bisschen auszutauschen und dann die Sieger natürlich nochmal gesondert einzuladen.
Und einer ist sogar dabei, der ist 74 gelaufen und plant jetzt wiederum einen Start, habe ich gelesen. Ja. Martin Tieg aus den USA nahm damals als Angehöriger der US-Alliierten am Marathon erfolgreich teil, kam 1998 dann nochmal zurück zum 25. Jubiläum und will jetzt wiederum laufen. Und dem zu Ehren kriegt da wieder die Startnummer, die er 1974 schon hatte, die Nummer 6. Das wäre eine Geschichte, oder?
Ja, also er plant im Moment zu kommen. Es wäre schön, wenn er es wirklich schafft und wenn er dann auch startet und wenn er ins Ziel kommt, wäre sensationell.
Aber ich glaube, wir sollten dabei auch mal Günther Hallers noch mal erwähnen. Mit Günther Hallers stehen wir schon viele Jahre in Kontakt und Günther Hallers war auch immer wieder mal Teil von Veranstaltungen und dazu muss man ja auch wissen und bemerken, dass es seit Mitte der 90er Jahre war das etwa, den sogenannten Jubilee Club gibt, den hat Horst Milde damals gegründet. Das sind Leute, die jeden Marathon oder möglichst viele Berlin-Marathons gelaufen sind. Und da hat Günter Hallers über viele Jahre hin die Rangliste angeführt. Er konnte dann mal irgendwann nicht wegen Hüfte, einmal wegen Urlaub, hat aber dann immer weitergemacht, bis es dann gesundheitlich, der ist dann inzwischen auch schon über 80, dann nicht mehr so gut lief, wird aber dieses Jahr auch mitwalken, also mitmachen und dann sicherlich auch das Ziel erreichen. Der ist auch noch fit und der war immer Teil unserer Veranstaltungen bei jedem runden Jubiläum zumindest und auch in Beiträgen, in Programmheften und so weiter.
Und nicht unerwähnt lassen, natürlich darf man seine Siegerzeiten, also 1974 hat er in 2:44:53 gewonnen, also für heutige Zeiten auch eine ambitionierte Amateursportlerzeit, aber natürlich nicht zu vergessen mit den Profizeiten.
Ja, war auch kein Spezialist. Er hat das einfach nur so gemacht. Er sah, dass dieser Marathon stattfand und dann dachte er, da mache ich jetzt mal mit. Und dann war er irgendwann allein auf weiter Flur und hat den Lauf gewonnen. Mhm.
Genau wie Jutta von Hase, die Siegerin damals, ne? Die war auch natürlich keine Marathonspezialistin. Ne?
Nee, waren die alle nicht? Sind die alle so?
Alles Freizeitläufer, weil wer Profi war oder ein Halbprofi, Profis gab es damals natürlich noch nicht. Leistungsmäßige Marathonläufer, die liefen auch, aber die liefen jetzt nicht in Berlin, die liefen dann später in Berlin. Ja? Also auch im Grunewald noch. Da ging das dann auch schon so zu, dass da Leute am Start waren und dann mit 2:20, 2:18 auch Deutsche gewonnen haben. Ingo Sensburg und Michael Spöttl waren damals schon am Start und das waren dann bis in die 80er Jahre hinein, zumindest was Spöttl betrifft, internationale Spitzenleute.
Also alles experimentierfreudige Leute mit viel Mut. Christian, wann wärst du lieber am Start gestanden? Damals 74 oder dieses Jahr, also 2024? Ich weiß, du kannst aus geschäftlichen Gründen nicht, aber...
ich glaube trotz alledem 2024. Weil es einfach von der Emotionalität her ist es nochmal was anderes geworden mit vielen Läufern, mit einer Internationalität. Beide Jahre bestimmt faszinierend. Das eine so ein bisschen aus dem Zurück in die Zukunft Blickwinkel und das andere aber rein emotional gesehen gerne in diesem Jahr.
Was waren so für dich die Persönlichkeiten, die über die Jahre hinweg oder die heute noch für den Berlin-Marathon auch stehen? Also für die Teilnehmer waren es ja immer so einige ganz besondere, natürlich, die an der Spitze liefen.
Ja, genau. Also da muss man sicherlich Uta Pippich ganz vorne nennen, die mindestens aus Berlin, wenn nicht aus nah bei Berlin kam, die Siegerin der Herzen ist, die bis heute extrem beliebt ist in der Stadt und die extrem beliebt ist in der Szene. Die merkt man ja auch heute nach wie vor,
wenn sie bei damals
Läufen einsetzen.
Ein perfektes Drehbuch geschrieben hat, ne? 1990 den Wiedervereinigungsmarathon, der erste Berlin-Marathon, der durchs Brandenburger Tor ging, den hat sie gewonnen.
Ja, das und dann von da aus quasi auch international weiter immer erfolgreich war, nach Amerika gegangen ist, irgendwann mal wieder zurückkam und einfach von der Persönlichkeit her auch die strahlt das aus und lebt das und spricht das aus. Das ist sicherlich diejenige, die mir als erstes im Gedanken, im Sinn kommt. Es gibt Heile, der sehr viele Jahre hintereinander hier sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist und der so aus meiner Erinnerung war der dann für den Berliner, der einmal im Jahr mit der Veranstaltung in Kontakt kommt und einfach mit einem Deckel einem Kochtopf an der Strecke steht, derjenige, der wiedererkannt wurde oder mit dem sie irgendwas anfangen konnten. Sonst gab es ja doch häufig Sieger, die in den Fachmedien sehr wohl anerkannt waren, aber jetzt nicht mit einem Fußballer vergleichbar waren. Das war bei Heile zum ersten Mal anders, dass die Leute wussten, Heile macht mit. Sie konnten ihn wiedererkennen und sie konnten ihn namentlich anfeuern. Mhm. Ist sicherlich auch ein Name für mich persönlich noch beeindruckend damals, der Auftritt von Naoko Takahashi, weil einfach dieses ganze, diese Begeisterung aus Japan zu erleben. Wir hatten damals Einschaltquoten von 48-49% in der Live-Übertragung in Japan und den Apparat zu erkennen, der um sie rum da schwirrte, der war schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, als das bei den anderen Marathonsiegern oder Siegerinnen der Fall war. Allein das mediale Aufkommen und wir haben, glaube ich, bis heute noch 20 Jahre danach einen Reiskocher oder irgendwas, was wir für sie speziell kaufen mussten an Utensilien, damit sie auch ja das zu sich nimmt, was sie gerne zu sich nehmen will oder ähnliche Sachen.
Korrigier mich, ist sie damals japanisch Rekord gelaufen?
Weltrekord
ist sie gelaufen. Ja.
Als erste Frau unter 2,20. Hielt zwar nur ein paar Wochen, weil dann lief eine Kenianerin in Chicago ein bisschen schneller. Aber es war die erste Frau unter 2,20. 2001 in Berlin.
Ich erinnere mich mit einem wahnsinnigen Medienaufkommen, auch an japanischen Medien. Ne? Das
ja, sagt also das mit dem, ja genau, das war damals noch Ziel direkt vom KDW und es war so ein bisschen für uns aus organisatorischer Sicht auch ein Lerneffekt, weil bis dahin war das alles, hat man mal irgendwas mit einer Flatterleine abgespannt. Aber dann zu sehen, dass es halt doch 40, 50, 60 japanische Journalisten gibt, die von hinten irgendwie Richtung Ziel drängen, war eine ganz neue Erfahrung für uns und sie auch direkt vom Ziellinie mit Shuttle-Fahrzeugen wegfahren zu müssen, weil sie da nicht alleine hätte durchkommen können. War spannend. Es gab dann einen Comic von ihrem Erfolg beim Berlin-Marathon und. Waren halt nochmal andere Tragweiten, als wir sie bisher in Deutschland gewöhnt waren.
Ja. Thomas, du kanntest Uta Pippich persönlich auch sehr gut oder kennst sie sehr gut, ne?
Ja, seit der Zeit, als sie vor allen Dingen in Boston dann zweimal gewonnen hatte, da war ich auch jedes Mal dabei. Berlin, dreimal gewonnen. Mhm. Boston, dreimal gewonnen. New York, zweimal gewonnen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, die war schon eine echte Nummer sozusagen, wenn man es so bezeichnen will. Also die Uta Pippich war international absolut herausragend.
Naoko Takahashi ist, muss man nennen, in einer langen Reihe der Namen, die dann Rekorde hier gelaufen haben. Ich glaube, Christian, 13 Weltrekorde wurden aufgestellt hier. Jetzt kommen wir mal auf die Qualitäten, die schon mit der Strecke damals noch mit Ziel, du sagtest es, in der Breitscheidplatz gelegt wurden. Was machte das aus? Oder war das auch dann schon damals ein organisatorischer Clou, dass man gesagt hat, wir holen die Allerbesten hierher?
Ich glaube, es hat sich so ein bisschen bedingt miteinander. Also je besser die Strecke wurde, umso mehr sind auch die Besten gekommen. Es waren dann auch den Namen, muss man unbedingt erwähnen, es waren dann die Anfangszeiten von Mark Milde und wir haben schon angefangen, die Strecke so umzulegen und anders zu denken, dass sie viele Geraden hatte, keine 90 Grad oder noch stärkeren Abbiegungen hatte, sondern dass wir an so Situationen wie, wenn man sich in Berlin auskennt, Adenauer Platz auf dem Kurfürstendamm rumkommen, da kann man die Kurve sehr seicht legen, sehr weit nach außen gehen und dann hat man nicht mehr spitze Winkel und die langen Geraden, den gesamten Kudamm runter im Startbereich schon den gesamten Weg bis zum Ernst-Reuter-Platz zu laufen. Das war dann schon alles irgendwann mal bewusst geplant gewesen und bis dahin gab es irgendwie, wir müssen mal gucken, wie wir durch die Stadt kommen. Immer noch mit dem Hintergedanken, der auch von Horst damals geprägt wurde, Berlin in der ganzen Breite abzubilden, was uns bis heute gelungen ist, dass wir sowohl im Grunewald als auch am Hermannplatz sind, als auch in Moabit sind, auch als auch im Regierungsviertel sind. Und es ist so ein bisschen wirklich Sightseeing in Berlin ist, aber halt auch wirklich auf lange Geraden zu achten, auf wenig Brücken zu achten und, und.
Du nanntest eben Marc Milde, Race Director, auch aktuell heute noch und der auch sich damals schon jahrelang auch mit dem Elitefeld bei den Marathons beschäftigt hatte. Thomas, ein Riesenthema, ne? Also,
ja, also dazu muss man unbedingt bemerken, auch das, was vorhin jetzt schon erwähnt wurde. Der Berlin-Marathon war, nachdem man in die Stadt gekommen war, immer schnell. Ja, ist eine schnelle Strecke. Und mit den entsprechenden internationalen Läufern wurden auch die Zeiten dann immer besser. Da darf man den Menschen nicht vergessen, der uns leider verlassen hat vor einem Jahr, Christoph Korb. Der war zu ganz wichtig für den Lauf, weil er die Leute verpflichtet hat. Der hat die Elite verpflichtet bis zu seinem Weggang in den 90er Jahren. Und bis 1990, also 89 einschließlich, war der Berlin-Marathon immer schnell. Er war nicht der schnellste in Deutschland, aber 1990, der große Lauf durchs Brandenburger Tor, der hat dann, das war ein Meilenstein in jeder Hinsicht. Ja, es war ein Ost-West-Lauf, die Mauer war weg. Man lief bis Brandenburger Tor und der Australier Moneghetti läuft eine Weltjahresbestzeit, die bis zum Ende des Jahres auch nicht unterboten wurde mit 8,5. 2 Stunden, 8,5 Minuten und Uta Pippich gewann bei den Frauen. Das waren internationale Topzeiten, die dann auch für Aufmerksamkeit sorgten. Und in der Folge, in den 90er Jahren, gab es dann etliche sehr, sehr schnelle Siegerzeiten bis hin zu dem Weltrekord von Da Costa 1998, ein Brasilianer, der ganz überraschend dann unter 2,07 lief, Weltrekord, der erste Männerweltrekord in Berlin. Einen Frauenweltrekord gab es ja schon 1977, das wissen ganz viele nicht, weil 1977 bei dem Marathon im Wald die deutschen Marathonmeisterschaften ausgerichtet wurden im Rahmen des Berlin-Marathons, was erklärungsbedürftig ist, weil es gab 3 Marathonläufe an dem Tag. Morgens der Volkslauf, mittags 12 oder so, die Frauen und dann die Männer oder umgekehrt. Bei den Frauen siegte Christa Fahlensieg, die damals schon eine der Marathon-Pionierinnen war, in einer Zeit von 2,40. Und das war die schnellste Zeit einer Frau, die je gelaufen wurde. Damals sprach man noch nicht von Weltrekord, damals sprach man immer von Weltbestzeit. Aber das ist ein Thema für sich. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, weil das war noch bis 2003 ein Thema. Wir sprechen immer von Weltrekord und damit ist auch klar, es ist die schnellste Zeit in der Welt. Dann kam dieser Da Costa, 98, der erste Mann in Berlin. Und ein Jahr später die Kenianerin Tekla Lorupe, die in Berlin dann gewonnen hat, auch wieder mit Weltrekord. Dann kam Takahashi, wieder eine Frau. So, und von da an gab es dann einen Männerweltrekord nach dem anderen, bis noch vor 2 Jahren. Und da begann dann auch diese Streckenpfeilerei. Marc Milde ist erst seit 1999 für die Eliteathleten zuständig. 98 war natürlich schon im Amt, in allen möglichen, hat er auch dem Stefane Franke assistiert, der damals die Elite akquiriert hat, 98. Und nach dessen Ausscheiden war dann Marc am Start und macht seither Elite. Mhm. Und das macht er sehr gut. Er hat sich das von Joos Hermans ein bisschen abgeschaut, weil Joos, der holländische Veranstalter des Rotterdam-Marathons, ein ehemaliger Weltklasse-Langstreckenläufer, der heute noch im Managementbereich sehr agil und bekannt ist, damals die Rennen in Rotterdam auf die Topläufer zugeschnitten hat. Und zwar sehr speziell mit Pacemakern. Und das hat Marc bis zur Perfektion dann weitergeführt. Mhm. Und das sorgte dann eben auch dafür, dass in Berlin wirklich die Besten der Welt wussten, hier kann ich schnell laufen, hier kriege ich die Läufer beigesellt, die mich zu der Zeit ziehen. Mhm. Und so war es dann ja bis zuletzt mit Kipchoge der Fall.
Eliud Kipchoge. Christian, das müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. In eurer Organisationsstruktur für den Marathon gibt es ganz viele verschiedene Abteilungen, aber eben diese eine, wir sprachen jetzt häufiger schon von Marc auch, und der Abteilung, die kümmern sich ganz explizit dann um die Organisation der Elitefelder, oder wie kann man den Aufgabenbereich nennen?
Ja, wir nennen ihn dann irgendwie für den sportlichen Bereich, oder ist der sportliche Direktor, wie es vielleicht so ein bisschen auch wieder aus dem Fußball abgeguckt, er ist quasi für die Mannschaft zuständig. Das ist erstmal, muss man sagen, nur ein Teilbereich seiner Tätigkeiten. Er macht da Er ist letzten Endes auch der Gesamtveranstaltungsleiter des Berlin-Marathons, muss also alle Fäden in irgendeiner Form zusammenhalten. Er hat für den Elitebereich noch zwei Kollegen, die ihm so ein bisschen zuarbeiten, weil das ist ja, abgesehen davon, dass man das Händchen für den Sport haben muss, das Händchen für die Menschen haben muss, ein bisschen Glück haben muss, dass man die Leute zusammenkriegt, die man zusammen haben will, hängt da ja auch sehr viel Bürokratie mit Konsulaten und ähnlichen Arbeiten dran. Das ist jetzt nicht nur einmal Namen bestimmen und sich über einen Betrag einigen, sondern da hängt eine ganze Menge Arbeit davor und danach noch dran. Und das macht Marc erstens sehr gut, zweitens sehr erfolgreich, sehr begeistert und auch sehr tief drin in den Läuferfeldern.
Und tatsächlich, Christian, ich glaube, das ist auch noch so eine Eigenart oder was Besonderes in der Laufszene, dieses persönliche Gespräch, diese Beziehung des Organisators oder jetzt im Namen von Marc zu den Läufern, zu den Managern, das spielt hier eine wichtige Rolle. Ne? Das ist nicht so technisch wie im Fußball.
Ja, auf gar keinen Fall. Und dann muss man ja auch dazu sagen, dass wir als deutscher Veranstalter jetzt auch nicht der sind, der unbedingt mit dem größten Budget durch die Weltgeschichte läuft. Von daher braucht es da garantiert den persönlichen Kontakt und ein sehr gutes Händchen für. Was ich aber auf das gesamte Team ausweiten wollen würde, es gibt ja die Abbott World Marathon Majors und es gibt Agenturen, die quasi weltweit den Sport begleiten und die haben sich irgendwann mal in einer, was auch immer, Laune erlaubt, quasi die sechs WMM-Mitglieder zu charakterisieren. Und das ist eine amerikanische Agentur und sie kamen dann dazu, dass Berlin der Veranstaltungsort ist, wo es am meisten menschelt, wo das gesamte Team noch am nächsten dran ist, wo die Leute, die die Startnummern ausgeben, sind Menschen, die hier das ganze Jahr über dafür arbeiten, die fast schon persönlichen Kontakt selbst zu den 40.000 noch haben, weil sie irgendwelche Mails mal gelesen haben. Und ich glaube schon, dass uns das auszeichnet. Wir sind nicht die größten, was das Volumen angeht, von Messen oder ähnlichen Sachen. Wir sind nicht die größten, was das Budget von Topathleten angeht. Aber wir sind sehr nah dran an dieser Veranstaltung.
Ich habe gehört, es gibt schon an den Verpflegungsstationen gibt es schon Familien, die sind in der dritter Generation schon hier dabei.
Das ist so ein bisschen, das ist ja, weil ich da Ende der 80er Jahre angefangen habe, da gibt es Menschen, die wirklich damals mit mir auch diese Verpflegungsstationen gemacht haben und wo sich Traditionen gebildet haben, die bis heute vorherrschen. Es gibt, keine Ahnung, bei Kilometer 5, ich weiß auch nicht, wie das für die Läufer sein muss, wenn sie da langkommen, gibt es einen Ruderclub, der macht das seit über 35 Jahren und die haben immer für ihre Helfer wiederum einen Hähnchenwagen dahingestellt und es gibt seit über 35 Jahren, damals gab es scheinbar auch noch nicht so viel, ich weiß nicht, ob die mittlerweile auch irgendwas Veganes in diesen Wagen reinpacken, aber damals gab es nur Hähnchen, also einen ganzen Wagen voll Hähnchen für die Helfer des Verpflegungspunktes und auch den gibt es bis heute noch, den sehe ich da noch, wenn ich vorbeifahre. Also es gibt so kleine Traditionen in diesem ganz großen traditionellen Berlin-Marathon, die sich bis heute gehalten haben.
Thomas, was sind für dich, gibt es für dich auch so Eigenarten, die hier übrig geblieben sind oder so Besonderheiten, die es so nur in Berlin gibt? Du lebst ja jetzt auch selbst schon lange in Berlin.
Ja, also ich kann mich erinnern, dass in den 80er Jahren das eher losging, dass Horst Milde die Leute aufgefordert hat, mit Kochtöpfen an die Strecke zu kommen und da möglichst viel Lärm zu machen. Und Berlin galt damals als der stimmungsvollste Marathon überhaupt. Und ich denke, dass sie da auch mehr Stimmung an der Strecke hatten als New York, was sich das sicherlich später dann dort auch geändert hat, weil da geht natürlich auch die Post ab inzwischen. Aber das war ein Charakteristikum des Berlin-Marathons. Das zweite Charakteristikum war die schnelle Strecke. Das war bekannt. Das war für die Leute, die an Bestzeiten interessiert sind, natürlich wichtig. Und das dritte war, dass da... Jetzt habe ich den Faden verloren, aber er kommt gleich wieder.
Darf ich mal eben einhaken, bevor du den Faden wiederfindest? Weil ich wollte einen Punkt dich fragen, du bist Musikfan und beim Berlin-Marathon gibt es, ich weiß nicht, 40 Fans? Wie viel?
90. 90 Stationen. 85, die wir selber quasi engagieren. Jetzt auch nicht so phänomenal.
Bands und Musiker an der Strecke.
85 Bands. Und da finde ich auch, also auch dann für mich wieder das Schöne, dass halt, das macht John Kunkler bei uns seit vielen Jahrzehnten, dass es eine Bandbreite ist, dass es nicht nur die Samba-Trommler sind, die man automatisch immer mit einem Lauf verknüpft, sondern das ist auch, es war jahrzehntelang, gab es auch mal eine Bundeswehr-Kombo, die es im Moment leider gerade nicht mehr gibt, aber es ist Jazz dabei, es ist ein Organist in der Kirche dabei, an der wir vorbeilaufen. Es sind ganz normale Rockbands bei. Es ist halt auch da so ein breites Spektrum.
John Kunkeler, Thomas, musst du kurz erklären, wer ist das?
Naja, John Kunkeler ist ein Holländer, der in Berlin gestrandet ist und schon viele Jahre in Berlin lebt und auch Marathonläufer war und läuft immer noch. Und er hat einen Jazzclub in Berlin, wo auch unser Literaturmarathon jedes Jahr stattfindet. Das ist eine Veranstaltung eine Woche vor dem richtigen Marathon, wo dann Laufliteratur vorgelesen wird. Und die Zeit, die dort zur Verfügung steht, um diese Bücher vorzutragen, von meistens 3 bis 4 Autoren und Autorinnen, ist angelehnt an die amtierenden Marathon-Weltrekord. Das heißt, in diesem Fall ein bisschen mehr als 2 Stunden haben wir dann Zeit. Und John Kunkel ist auch derjenige, der macht nicht, außerdem macht er Streckenvermessung. Also er ist auch ein amtlich geprüfter vom Verband geprüfter Streckenvermesser, der dann Strecken vermisst, der auch hier mithilft, die Strecke herauszufinden oder Änderungen dann einzupflegen. Vermessen wird die Strecke natürlich immer von einem Außenstehenden. Mhm. Er vermisst dann Strecken von anderen Marathons. Mhm. Aber John ist derjenige, der dann daneben, ist ja auch dann als Jazzclub-Geschäftsführer dann auch musikalisch durchaus auf dem Laufenden, und der sorgt für die Bands schon seit vielen Jahren.
Und ist auch, Christian, glaube ich, so einer von denen, die du eben auch meintest, so Leute, die seit Jahren dem Marathon verbunden sind, dabei sind in verschiedensten Aufgaben, da Aufgaben erfüllen und sich ja ausdenken, aber auch tatsächlich jede Woche auch bei der Trainingsgruppe dabei ist, ne, und ja, mittrainiert. Ne?
Genau, also das macht im SCC auch mit dabei, ist in verschiedensten Trainingsgruppen mit dabei war. Es gab auch mal vor langer, langer Zeit den SFB, der mit einer SFB-Laufbewegung eingestiegen ist, wo er sehr federführend mit dabei war. Aber er ist auch einer von denjenigen, die, als wir in den Anfang der 90er Jahre unterwegs waren, um das Feld größer zu kriegen, hat Horst uns mindestens an 30 Wochenenden im Jahr zu irgendwelchen Laufveranstaltungen geschickt. Das kann Paderborn gewesen sein, das kann Rotterdam gewesen sein, das war auch New York. Und wir haben dann Flyer verteilt wie die Verrückten, und da war John auch oft bei. Gibt's viele schöne gemeinsame Erlebnisse, abgesehen von Jazzclub und Laufen, eine unglaublich tolle Type an sich.
Mhm. Berlin war da in vielen Themen Wegbereiter. Ein Thema, Thomas, ist auch, dass die Rollis hierher kamen, die Rennrollstuhlfahrer und die Handbiker. Was waren da so für herausragende Persönlichkeiten dabei?
Na, ich kann mich gut erinnern, 1981 stand Georg Freund hier am Start mit einem ganz normalen Rollstuhl. Der war auch ein halbes Jahr vorher in Frankfurt schon unterwegs gewesen und hat von da an jedes Jahr bei diesen Marathons mitgemacht. Damals gab es noch nicht diese Rennrollstühle wie heute. Und den haben sie auch in der ersten Reihe starten lassen und dabei nicht bedacht, dass das große Läuferfeld den innerhalb von wenigen Sekunden dann mehr oder weniger überrollt. Heute starten die
noch,
deutlich
ja.
vor dem Feld und sind mit Hightech-Maschinen ausgestattet und fahren einen Kilometerschnitt von, ich weiß nicht, 40 Stundenkilometern. Und da hat sich sehr, sehr viel entwickelt, und da ist Berlin, wie auch die anderen großen Marathons, natürlich schon bestrebt, diesen Leuten ein optimales Rennen zu bieten.
Das ist übrigens faszinierend. Ich weiß, Marcel Hug oder Manuela Scheer auch, die hier mehrfach gewonnen haben, die kommen mit ihren eigenen Teams, haben auch so einen richtigen Renntruck dabei und ein Versorgungsteam. Das sind Profis, und die sind ja wirklich auch auf der Welt unterwegs. Christian, du nanntest es eben auch bei den World Marathon Majors, da gibt es auch die eigene Wertung natürlich für die Rennrollstuhlfahrer.
Die eigene Wertung, vorhin habe ich ein paar Personen aufgezählt, da gehört garantiert auch noch Heinz Frey dazu, der hier auch, den auch jeder Berliner, der an der Strecke steht, erkennt und wiedererkennt und für ein Synonym für den Berlin-Marathon ist. Rollstuhl, Wheelchair ist in der ganzen WMM-Serie, also war schon immer wichtig und hat zunehmend mehr an Bedeutung gewonnen. Wir fangen an, auch in Preisgeldern uns ein bisschen anzunähern. In Amerika sind sie da deutlich weiter. Das Phänomen oder weiß ich nicht, der Unterschied ist halt einfach noch, dass wir in Berlin und wahrscheinlich in Europa noch deutlich mehr Handbiker in unseren Feldern haben als Rollstuhlfahrer, währenddem in Amerika gibt es sowas wie Handbiker gar nicht, sondern es sind ausschließlich Rollstuhlsportler. Und das ist so eine rein technische Thema, was uns noch sehr beschäftigt in den ganzen Runden, um dann auch Preisgelder aneinander anzupassen, weil uns fehlt noch die Breite im Rollstuhlbereich, währenddem wir eine große Breite im Handbike-Bereich haben.
Mhm. Wobei immer wieder auch ja neue dazukommen, auch hier aus Berlinern, die einfach mal das ausprobieren, ja, und dann im Feld ja einfach mal mitrollen sozusagen. Ne?
Ja, auch ein natürlich hart umstrittenes Thema, was ich auch, keine Ahnung, in den 90er Jahren an Diskussionen erinnern kann, wie weit ich einen Behinderungsgrad nachweisen muss, um an der Sportart teilzunehmen, und nicht auch damals schon Teilnehmer hatten, die sind ins Ziel gefahren, gerollt und sind dann aus dem Gerät ausgestiegen und weitergelaufen.
Mhm.
Kann man nächtelang darüber diskutieren, ob das jetzt gut ist, um die Sportart populärer zu machen, oder ob das moralisch genau das Verkehrte ist, um um die Sportart nicht ernst zu nehmen oder zu veralbern oder ähnliches. Das ist viel. Andererseits gibt es so bekannte Sportler wieder wie Zanardi oder sowas, die sicherlich auch medial der seine Teilnahme in Berlin.
Ehemaliger Formel-1-Rennfahrer.
Ja, eine ganz andere Dimension geöffnet hat.
Ja, auf jeden Fall. Das zeigt auch immer, dass so gesellschaftliche Entwicklungen auch gespiegelt werden und sich da im Sport sehr, sehr viel tut. Einen Aspekt will ich noch mal hervorheben. Mittlerweile hat der Berlin-Marathon einen Frauenanteil von über 33%. Beim Halbmarathon geht ihr, glaube ich, oder das korrigiere mich, auf die 50% zu.
Wir gehen auf die.
Was stecken da für Entwicklungen dahinter, Christian? Was könnt ihr beobachten?
Eine sehr persönliche Anmerkung von mir ist, dass es deutlich fröhlicher wird, freundlicher wird. Es ist immer noch ich trage da immer noch meine Vorurteile mit mir rum, dass es viele männliche Teilnehmer gibt, die sehr zeitengetrieben oder sehr persönlich im Ehrgeiz getrieben sind, währenddem ich, wenn ich im Zielbereich stehe, wenn man die Leute auf sich zugekommen sieht, wie gesagt, das mag mein Vorurteil sein, aber finde ich, ich sehe deutlich mehr glückliche, fröhliche Frauen und Männer, die sich ein bisschen ärgern, weil sie eine 401 gelaufen sind und nicht eine 359 oder ähnliches. Das ist ein Feld, so wie ich es vorhin mal gesagt hatte, es wird einfach bunter, es wird internationaler, es wird fröhlicher. Man merkt es bei den Feten, die wir danach machen oder auch bei den Feiern am Freitag davor, dass die Leute viel weniger verbissen sind, was jetzt diese eigentliche sportliche Leistung angeht. Vielleicht war es früher auch so, gab es noch so die Einstellung, einmal in meinem Leben einen Marathon laufen. Und mittlerweile sind da viele Leute bei, die laufen jetzt nicht unbedingt in Berlin, aber die laufen trotzdem den 7., 8., 9. Marathon in ihrem Leben und sind dann vielleicht auch nicht mehr ganz so verkrampft dabei oder ganz andere Anekdote, aber das Gleiche beschreibend. Ich war mit Horst irgendwann in den 90er Jahren in Berlin unterwegs, weil wir Hotelkapazitäten brauchten, um den Marathon ausbauen zu können. Und wir waren bei einem sehr, sehr großen Hotelier in Berlin und der sagte, wir können über alles reden. Es gibt zwei große Probleme bei euch. Erstens, ihr seid im September, ist sowieso schon voll. Könnt ihr nicht in Januar oder Februar euren blöden Marathon machen, weil da haben wir viel mehr Betten frei. Und das Zweite ist, eure Teilnehmer, die essen nur Müsli und bringen sonst überhaupt keinen Umsatz. Und das ist mittlerweile, wenn man sich die Hoteliers, ich werde mittlerweile von den Hoteliers persönlich eingeladen, mehrfach im Jahr, weil sie mir erzählen wollen, wie toll das ist und wie groß die Zielgruppe ist und wie viel Umsatz sie damit machen und wie viel Gastronomieumsatz damit auch gemacht wird, ist auch ein Zeichen dafür, dass die Szene eine ganz andere ist, als sie das in den 80er Jahren war.
Mhm. Thomas, nochmal zu dem Frauenanteil. Das ist ja eine Entwicklung, die jetzt hier passiert, die eigentlich vorweggenommen wurde schon in den USA. Dort sind bei den meisten oder bei manchen Marathonveranstaltungen viel mehr Frauen am Start als Männer.
Ja, das ist richtig und das hat dort schon viel früher begonnen. Ich erinnere mich an einen Marathon, der damals Premiere hatte, wo ich dann auch mitgelaufen bin, 1998 in San Diego, den Rock'n'Roll-Marathon. Das war der erste dieser Themenmarathons, die dann noch weiter sich verbreitet haben in den USA. Ich weiß gar nicht, ob die noch in dem Maße existent sind, aber es gab dann, wie gesagt, das war ein Rock'n'Roll-Marathon, die hatten einen Anteil von 48% Frauen. Und das war für die USA damals schon ein Rekord, hat sich aber da auch bei anderen Marathons dann weiter so entwickelt. Und in Europa und auch in Deutschland hinken wir da noch ein bisschen hinterher. Aber wie der Halbmarathon jetzt auch im Frühjahr zuletzt gezeigt hat, geht die Entwicklung schon auch in die Richtung. Und ich gehe mal davon aus, dass das auch beim Marathon langsam, aber stetig so weitergeht.
Gibt es, Christian, andere vergleichbare so soziodemografische Daten aus dem Teilnehmerfeld? Was sind da so die wichtigsten Entwicklungen, die man sehen kann? Also wir haben es jetzt einmal gesehen, der Frauenanteil ist extrem hochgegangen. Dann haben wir jahrelang immer gesagt, so bei den Marathonfeldern ist so das Durchschnittsalter bei knapp über 40. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Habt ihr das mal untersucht?
Ja, das Verrückte, fühle ich mich an meine Statistik. Seminare in irgendwelchen Unizeiten erinnert, dass das Durchschnittsalter sich gar nicht mal so stark verändert. Was aber zu erkennen ist, ist, dass die Gruppe von 20- bis 30-Jährigen deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren. Letzten Endes nach hinten raus, die sind auch immer noch extrem stark. Es ist deutlich breiter. Es gibt nicht mehr diese Kurve in der Mitte, die genau bei 44 endete, wo dann auch der Durchschnitt war. Lass den Durchschnitt immer noch bei 43,3 sein, aber es ist flacher geworden, die Kurve, und es ist breiter geworden. Also man fängt aus unserer Sicht deutlich früher anzulaufen. Und lang gelaufen sind sie, glaube ich, immer schon, aber sie nehmen auch immer länger an unseren Veranstaltungen teil.
Mhm. Wie ist das, um mal den Zahlen Teil zu abzuschließen, aber wir wissen, der Marathon in Berlin ist der schnellste, wenn man die Männer-Siegerzeit und Frauen-Siegerzeit addiert. Das ist immer so unter den Nerds so ein bisschen so ein internationaler Vergleichswettkampf. Wie ist das bei der Medianzeit? Also wann kommt der mittlerste Läufer, Läuferin so ins Ziel? Das weiß ich ja, wurde mal verglichen so bei den Internationalen, weil in USA zum Beispiel sind die Marathonzeiten deutlich langsamer. Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde. Könnte das hinkommen, Thomas?
Das hängt natürlich auch damit zusammen, wie lange die ihr Ziel offen halten und was die noch alles zulassen in die Statistik. Wenn ich ein Ziel dann 8 Stunden lang offen halte, dann habe ich natürlich deutlich mehr Teilnehmer, die dann auch mit langsameren Zeiten im Ziel sind, als wenn ich nach 6:15, wie bei uns offiziell, dann Schluss ist. Da gibt es dann noch ein paar, die dazukommen, aber das ist dann unwesentlich. Das macht sicherlich dann auch einiges aus.
Du bist, wenn man die dann rein statistischen Wert gibt, und da gibt es ja dann auch genug Nerds, die sich raufstürzen, wird es sicherlich immer langsamer, immer langsamer. Ein Effekt ist da aber dann auch wieder, glaube ich, diese WMM-Serie und der internationale Anteil, weil es einfach auch Länder gibt, wo dieser Leistungsaspekt nicht ansatzweise die Rolle spielt wie bei uns, sondern da läufst du den Marathon halt in 6 bis 8 Stunden. Und das ist auch normal so. Da kommen wir halt, so wie Thomas das ja vorhin gesagt hat, historisch aus einer ganz anderen Ebene heraus. Aber es ist in Amerika normal, wenn ich mich mal als 7-Stunden-Läufer anmelde und die kriegen dann bei uns immer ein bisschen Schreck, dass sie nach 6:30 im Ziel sein sollen, womit sie gar nicht gerechnet haben und wo sie ihr Training gar nicht drauf aufgebaut haben. Und auch da wieder international viele Diskussionen, wenn es diese Six-Star-Serie gibt mit den unterschiedlichen Ziel-Cuts. Wenn der Läufer aus einem Land X es gewohnt ist, 7 Stunden zu laufen und das bei 3 amerikanischen Rennen geschafft hat, ist der manchmal verwundert, dass er in Tokio oder in Berlin auf einmal viel schneller laufen muss, viel schneller unterwegs sein muss.
Thomas, da hast du, glaube ich, sehr eigene Erfahrungen gemacht mal, ne? Mit Begleiten von solchen internationalen Läufergruppen hier beim Berlin-Marathon. Bist du da nicht mal mit einer Gruppe mitgelaufen oder hast die geführt?
Nee, das war Martin.
Ah, okay. Aber du selbst, bist du Berlin, oder wäre für dich Berlin nochmal so als junger Athlet so eine der Strecken, wo du sagen wirst, da muss ich hin, das ist jetzt so eine?
Wenn ich das so wenn ich so zurückblicke und stelle mir vor, das hätte es alles schon gegeben, wäre das natürlich schon interessant gewesen. Ich bin keinen einzigen Stadtmarathon gelaufen in der Zeit, als ich noch schneller unterwegs war. Das hat leider nicht geklappt in Chicago und in New York, da brauche jetzt nicht näher darauf einzugehen, aber es war 1984 und danach war ich nicht mehr in dem Maße am Start wie vorher, sondern eben auch nur, um da irgendwie durchzukommen. Ne? Früher lief man halt durch den Wald und über die Wiese, das war auch nicht schlecht. Also man konnte sich schön auf alles konzentrieren, es war entspannt und ab und zu waren ein paar Zuschauer da oder man lief durch ein Dorf und da standen die dann und dann war wieder Ruhe. Das hatte auch was für sich. Ich tendiere dazu, ist auch eine Frage, eine Typenfrage. Ich hätte mich wahrscheinlich da immer stimuliert gefühlt, schneller als ich eigentlich hätte laufen sollen, dann zu laufen. Das hätte mir wahrscheinlich gar nicht gut getan. Ich weiß es nicht. Also ich könnte es mir nur so vorstellen. Aber wie gesagt, gab damals noch keine Stadtmarathons in dem Maße oder in der Art, wie es es dann später gab, ab 1981.
Christian, anderes Stichwort, bunte Felder. Berlin ist natürlich immer ein Anzugspunkt für internationale Starter. Kommen sehr, sehr viele Lauftouristen aus aller Welt. Wir hatten mal Jahre, da war China unheimlich stark, dann war mal ein Jahr, noch gar nicht lange her, da war die stärkste Nation aus den USA, kamen da sehr viele Läufer rüber. Früher waren es mal jahrelang die Dänen, die das stärkste Ausländerkontingent gestellt hat hier. Ne? Was sind so deine Erfahrungen mit den internationalen Startern?
Also es sind nach wie vor im Moment, also für den diesjährigen Marathon, sind es die Amerikaner mit knapp 10.000 amerikanischen Teilnehmern, also 9.800. Ich glaube, die Dänen sind noch relativ konstant, die sind immer in dem Bereich von 5.000 bis 6.000, das sind sie auch nach wie vor. Aber der Anteil der Amerikaner hat halt einfach zugenommen, deutlich zugenommen.
Woran liegt das? Macht ihr Werbung speziell da oder ist Berlin einfach so populär?
Ich glaube, es liegt an der WMM-Serie, muss man einfach sagen, an diesem Six-Star-Finisher, dass die 3 amerikanischen Rennen haben und dann anfangen in Tokio und in Europa.
Chicago, Boston, New York, findet halt in den USA statt. Ja. Dann gibt es noch London und Tokio.
Und das und zieht, glaube ich, schon in dieser Internationalität. Also wir hatten auf die Zahl fest, aber wir hatten in Tokio dieses Jahr, da gab es dann auch Corona-bedingt und Olympia-bedingt so ein paar Gaps. Aber es gab da, ich glaube, nahezu 3.000 Six-Star-Finisher in Tokio. Das waren also Leute, die in Amerika gelaufen sind, die dann irgendwann Berlin und London abgehakt haben und dann warteten darauf, endlich mal in Tokio reinzukommen oder dass Tokio überhaupt mal wieder für einen Public-Läufer stattfindet, um da reinzukommen, um dann diese Serie zu beenden. Das macht diese ganze Internationalität, glaube ich, noch mal ein bisschen bunter, sodass die Dänen nach wie vor noch groß dabei sind, aber nicht mehr die Größten sind. Aber wir waren auch mal früher, waren wir mal der zweitgrößte österreichische Marathon, weil es gab den Wien-Marathon und sonst gab es nicht sehr viele. Es gab logischerweise in Salzburg und sonstige Veranstaltungen, die aber noch sehr am Wachsen waren. Und es gab einen Sportartikler, der gleichzeitig Partner von uns war, sprich Adidas war, und die wollten unbedingt, Adidas Österreich wollte unbedingt eine Laufveranstaltung kreieren. Und es gab aber in Österreich keine und daraufhin haben sie einen Sonderzug geschartert und sind mit ein paar hundert Österreichern nach Berlin gefahren, haben auf dem Hinweg Physiotherapie gemacht, haben in Berlin gibt es ein Hotel Estrel, da gibt es einen Bahnsteig direkt gegenüber, da sind sie mit ihrem Sonderzug rangefahren, haben dann den Berlin-Marathon gemacht, sind dann wieder zurückgefahren, haben auf der Rückfahrt eine Party gemacht und waren da mit der zweitgrößte österreichische Marathon damals gewesen, der in Berlin stattgefunden hat.
Sonderzug für Marathonläufer ist ja auch irre, ne? Gibt's das nicht aus der Schweiz oder gab das mal, dass der Schweiz einen Sonderzug?
Nee, ich weiß nur, dass es mal die Deutsche Bahn als Sponsor gab beim Frankfurt-Marathon, die dann auch, oder bei Hannover waren die auch Sponsor, die dann da auch Sonderpreise und solche Sachen auf den Markt gebracht haben. Aber Sonderzüge im klassischen Sinne ist mir jetzt nicht bekannt. Kann aber sein, dass sowas mal gab.
Du hast eben die Zahl genannt, Christian, 9.000 oder fast 10.000 Amerikaner werden erwartet dieses Jahr, 2024, beim Jubiläumslauf hier in Berlin. Was, sag mal so ein, zwei Sachen aus dem Nähkästchen, was wird dieses Jahr noch sein? Werden wir, oder auf welche Teilnehmerzahlen werden wir denn zuwandern dieses Jahr?
Na, wir nehmen uns vor, ausnahmsweise und einmalig die 50.000 Finisher anzupeilen. Große Herausforderung für die gesamte Logistik. Das ist erstmal, was das Läuferfeld an sich angeht, ein großes Thema. Ansonsten gibt es drumherum eine ganze Menge Sachen. Wir nennen das oder haben es dann irgendwann mal Move genannt, am Brandenburger Tor ein sehr schönes Gebilde haben, was sehr offen gestaltet ist, was dort über 16 Tage stehen wird und einerseits die Geschichte des Berlin-Marathons mit Thomas Hilfe darstellen wird, aber auch ein tägliches Rahmenprogramm haben wird, wo beispielsweise die alten Sieger mal eingeladen werden, wo aber auch Kitas und Schulklassen eingeladen werden, um mal an das Thema herangeführt zu werden, wo es ein ganz buntes Spektrum geben wird von ehemaligen Siegern, von WMM-Themen, ein bisschen Trainingsläufe jeden Tag von dort starten werden. Das ist so eins der Highlights. Wir werden am Freitagabend die 50 Jahre feiern, auch am Brandenburger Tor mit einem großen zweistündigen Programm. Und sicherlich drumherum so ein bisschen was machen, was wir weniger anfassen werden, wo wir uns bewusst für entschieden haben, sind diese 42 Kilometer an sich, weil das dann halt nach wie vor noch Sport und ernsthafter Sport sein soll und jetzt nicht jeder mit einem bunten Luftballon und Konfetti durch die Gegend laufen soll, zumal man weiß, dass Konfetti beim Marathon wirklich eines der fiesesten Sachen ist. Wenn man das jemals mal in den Hals bekommen hat, hat man ein paar Kilometer weil noch was davon. So dass alles rund um den Lauf an sich bunt wird und der Lauf wird hoffentlich auch schön, aber sportlich.
Thomas und Christian, das hört sich alle so nach Erfolgsgeschichte an und so. Was ist denn so euch an Pannen noch im Gedächtnis geblieben, worüber man heute sprechen kann, darf und auch lachen darf? Also ich selbst habe hier so einige miterlebt, bin ja selbst hier öfter auch mal gelaufen. Was habt ihr so für Geschichten, wo ihr noch denkt, daraus haben wir gelernt. Gibt's da was, Christian?
Es gibt da, glaube ich, ganz viel. Ich verdränge das ganz gut. Ich kann aus meinen ganz allerersten Anfangszeiten sagen, ich rühme mich immer damit, irgendwann die ersten Excel-Tabellen in diese Veranstaltung auch Anfang der 90er Jahre eingebracht zu haben.
Betriebswirt, ne? Oder Volkswirt?
Also ich habe sehr viel studiert, aber unter anderem auch das. Und da gab es halt auch anfangs mal Zahlendreher, die zu sehr viel mehr Bananen gesorgt haben und zu sehr viel guter Verpflegung im Berliner Zoo gesorgt haben. Es gab auch mal einen Frühstückslauf, auch lange her, wo das gesamte Frühstück ein Wochenende zu früh angeliefert wurde und dann auch an Berliner Zoo verfüttert wurde. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge von Sachen, die man aber gut verdrängt.
Medaillen, Holland.
Oh, ja, Medaillen ist, glaube ich, mittlerweile, war früher mal ein Thema, aber wird mittlerweile ein zunehmend aktuelleres Thema wieder. Die Medaillen, die wir irgendwo auf der Welt kaufen, kommen alle über Rotterdam wahrscheinlich nach Europa rein, über irgendeinen Hafen. Und sie kommen immer wieder mal, weil das so ein bisschen ist wie Weihnachten, das überrascht einen immer und man muss dann irgendwie dran denken, kommen die immer mal wieder sehr knapp rein. Und wenn sie es dann bis nach Europa geschafft haben, liegen sie sehr oft am Freitag vor dem Marathon in Rotterdam in irgendeinem Hafen. Und da gibt es dann die gute Verbindung wiederum, dass der Kronprinz von Holland, ein sehr begeisterter Läufer ist und schon das ein oder andere Mal irgendeinen wahrscheinlich etwas genervten Hafenmitarbeiter freitags nachmittags aus seinem Feierabend geklingelt hat, damit diese Medaillen noch durch den Zoll gehen und ja, dann bei uns landen.
Der ist jetzt König, glaube ich. Der ist jetzt Prinz William. War damals, der lief mal den Berlin-Marathon mit.
Ja.
Das ist ja mindestens 15 Jahre her. Und der hat ja wohl jetzt vor noch gar nicht so langer Zeit dann mal einen Anruf von Mark Milde bekommen.
Mhm. Ja, also es gab mindestens zweimal, dass er das schon machen musste. Das ist so, ja.
Ich erinnere mich daran, dass mal, als die Elite-Läufer noch im Rohrdamm, im Holiday Inn residierten, das war viele Jahre, 90er Jahre auf jeden Fall, erinnere ich mich, und noch lange in die 90er Jahre hinein, dass da mal ein Lauf stattfand, hier ein Berlin-Marathon, wo einige Elite-Läufer aus Äthiopien irgendwie zu spät zum Start kamen und dann ganz hinten starten mussten und dann wahrscheinlich den Weltrekord aufgestellt haben, der meisten überholten Läufer. Wie die Endzeiten dieser Läufer war, weiß ich jetzt nicht mehr, aber sie waren sicherlich nicht ganz langsam und haben jedenfalls nicht aufgegeben und haben das einfach mal gemacht und sind dann da an allen vorbeigelaufen. Natürlich haben die nicht gewonnen, aber das war dann doch eine markante Geschichte.
Ist auch immer ein Rennen auf Messerschneide, ne? Also gerade bei den Elite-Läufern, ich erinnere mich oder sehe da jedes Jahr, ist man immer so ganz gespannt, auch weil es geht ja bei denen auch darum, zum Beispiel das Führungsfahrzeug richtig zu lenken. Und gerade auch bei den letzten 400 Metern, wenn das ausschert, dass die Läufer zum Beispiel dann nicht hinterherlaufen und so, ne?
Ja, das ist insgesamt so. Und es sind halt auch viele, logischerweise viele unterschiedliche Charaktere. Manchmal darf ich mal, wenn ihr jetzt beim Berlin-Marathon haut es nicht hin, aber bei dem einen oder anderen Rennen darf ich Marc mal attestieren und darf dann so Läuferfelder zum Start bringen. Und es ist halt schon, die sind teilweise sehr entspannt unterwegs, teilweise sehr nervös unterwegs, aber alle komplett anders unterwegs. Und da gibt es welche, da klopft mal Stunde vorm Start Schuss im wahrsten Sinne des Wortes am Hotelzimmer und dann kommen die mal. Und es gibt welche, die sitzen seit 3 Stunden in der Lobby und warten drauf, dass es losgeht. Und die musst du alle zusammenkriegen und dann rechtzeitig zum Start bringen. Das ist schon halt auch spannend, ein ganz anderes Erlebnis als das, was ich sonst machen darf.
Ich erinnere mich letztes Jahr Amanal Petros, ne, hier deutschen Rekord dann auch gelaufen und der auch so etwas von Tiefen entspannt. Ne? Also der läuft dann morgens im Hotel rum und du denkst, ja, vielleicht geht er zum Joggen oder so. Nein, er macht sich bereit für den schnellsten Lauf, schnellste Zeit, die er je gelaufen ist, auch als Deutscher. Ne? Fand es faszinierend, ja. Und sag mal, wo wirst du dieses Jahr beim Marathon sein, Christian? Was ist deine Aufgabe und wie verfolgst du dann so einen Marathon?
Ja, immerhin, dann nochmal ganz kurz zu meinen Anfangszeiten zurückzukommen. Die ersten 10 Jahre, die ich glaube ich hier war, habe ich überhaupt nicht einen einzigen Läufer gesehen, weil ich morgens mit irgendwelchen LKWs vor dem Feld lang gefahren bin und dann hinter dem letzten Läufer wieder hinterm Feld gefahren bin. Das habe ich irgendwie mal ablegen können. Dementsprechend kriege ich jetzt auch mal was von Läufern mit. Die in der Position der Geschäftsführung ist es ein sehr entspannter Job und sehr viel weiter weg von der Arbeit, den die anderen 90 Kollegen hier haben und den die 6.000 Volunteers hier haben. Also von daher vermisse ich manchmal ein bisschen die alten Zeiten. Ich kriege einen Start mit und ich kriege einen Zieleinlauf mit, aber es hat halt sehr viel mit protokollarischen Themen zu tun.
Du hast vorhin auch mal das Schlagwort genannt, die Stadtrendite. Mittlerweile, und da hast du viel mit diesen Zahlen zu tun, ist das Event Berlin-Marathon für die Stadt im Jahr ein sehr großes Event, das Event mit den meisten aktiven Sportlern überhaupt. Kannst du uns da mal so Zahlen nennen? Wie viele Reisende kommen da? Was wird da so bewegt in Berlin?
Na, wir bewegen mit dem Marathon, also die letzten Umfragewerte, die jetzt nicht von uns kommen, sondern die wirklich neutral über den Berliner Senat erhoben wurden, sind dann auch schon wieder von 5 Jahre alt mittlerweile. Wir bewegen roundabout 120.000, also wir bringen 120.000 Gäste in die Stadt, die hier 4, irgendwas Tage übernachten. Das ist dann mittlerweile bestätigt. Das ist das größte Event, das die Stadt im Moment noch zu bieten hat. Also es gibt keine größere Messe. Es gibt überhaupt kein größeres Sportereignis. Es gibt keine größere Messe. Es gibt kein Silvester und kein Weihnachten mehr, was die Touristenzahlen bringt, sondern es ist mit Abstand das größte touristische Ereignis für die Stadt. Jetzt können wir uns so ein bisschen balgen mit dem, was gestern zu Ende gegangen ist, mit einer Europameisterschaft, wo höhere Zahlen errechnet wurden. In den Zahlen von vor 5 Jahren gibt es eine Stadtrendite, also Mehreinnahmen für die Stadt von 380 Millionen Euro. Wir wissen über persönliche Kontakte, weil die uns irgendwann mal um Hilfe gebeten haben, weil sie mit dem Organisatorisch nicht mehr hinterherkommen, dass der Montag nach dem Berlin-Marathon der verkehrsreichste Tag ist am BER, dass das größte Flugaufkommen an diesem Flughafen ist der Montag nach dem Marathon. Also wir haben da Dimensionen erreicht, die dann auch, das kamen wir vorhin zu der Frage zurück, die es uns wahrscheinlich heute leichter machen würden, nochmal in die Stadt reinzukommen, wenn wir mal irgendwie rausgehen würden, weil es einfach eine touristische echte Zahl geworden ist.
Das sind Zahlen, die neugierig machen, und wir werden uns an anderer Stelle auf jeden Fall da nochmal vertiefen mit beschäftigen. Thomas, wir haben jetzt die letzten Minuten auf die letzten 50 Jahre Berlin-Marathon und Marathonentwicklung zurückgeschaut. Wenn du jetzt so einen Ausblick machst, was wird in den nächsten 50 Jahren passieren? Was ist so deine Fantasie? Wird man in 50 Jahren noch genauso durch Berlin laufen?
Ja, ich denke, also das Laufen ist relativ stabil oder sehr stabil. Wenn man sieht, wie viele Leute da durch die Stadt laufen, in den Parks laufen, und die sind alle nicht unbedingt beim Marathon dabei. Das ist ein Potenzial, was einfach da ist. Ja, der Fitness- und Gesundheitsgedanke hat sich in den letzten 20, 25 Jahren komplett durchgesetzt im Sinne von, du musst was tun, es geht mir besser. Und ich glaube, dass das eine Basis bildet dafür, dass es ruhig so weitergehen kann mit all den Randerscheinungen, die sich dann vielleicht ergeben. Es werden sich Dinge entwickeln, technischer Art oder auch soziale Art, aber grundsätzlich denke ich, ist das eine gesetzte Angelegenheit.
Mhm. Christian, wie ist für dich der Ausblick? So, ihr habt auch den Überblick über andere Sportarten, andere Events, die ihr organisiert, aber das Laufen ist nun das Kernthema hier, was sich in den letzten 50 Jahren ja wirklich jetzt gerade explosionsartig entwickelt hat. Und wir haben auch vergleichbare Zahlen, gerade dieses Jahr. Wenn man die ganzen großen Stadtmarathons nimmt, die sprechen von Anmelderekorden, auch Monate bevor das Event überhaupt stattfindet, egal welche Stadt man da nimmt. Was sind so deine Zukunftsperspektiven, Gedanken?
Jetzt ohne mal direkt ins Detail eines Berlin-Marathons zu gehen, glaube ich, dass das Laufen an sich nach wie vor boomen wird. Ich glaube auch, dass es ein bisschen ergänzend zu dem, was Thomas gesagt hat, dass es so in den sozialen Medien ist es sehr hip geworden zu laufen. Es muss gar nicht mal im Marathon enden. Vielleicht sind das auch eher Halbmarathon-City nach 10-Kilometer-Läufe. Aber es gibt so viele Menschen, die laufen, so viele Gruppen, die sich zusammengetan haben, die laufen, dass so ein bisschen auch vielleicht meine persönliche Befürchtung, die ich zu Corona-Zeiten hatte, ist dieses individuelle Laufen gar nicht das Hauptthema, sondern ich erlebe eine Gemeinschaft. Und wenn ich jetzt in einer Lauf-Community in Berlin laufe, laufe ich in dieser Gemeinschaft und laufe nicht am Tag davor oder danach alleine oder mache das vielleicht noch ergänzend. Und das trifft dann, glaube ich, auch auf die Veranstaltung zu. Es gab vor 4-5 Jahren, gab es Leute, die haben davon geredet, dass es nie wieder so große Stadtmarathons geben wird, weil alle mit virtuellen Brillen zu Hause auf dem Laufband den Berlin-Marathon laufen werden, ohne sich bewegen zu müssen, also ohne sich räumlich bewegen zu müssen. Ich glaube, das ist dann doch nicht die Zukunft, wie wir es uns gedacht haben, auch wenn man sich alles anguckt, was so im virtuellen Bereich drumherum passiert, das ebbt wieder stark ab. Und dieses Erlebnis, gemeinschaftlich zu laufen, wächst und boomt.
Wir sind gespannt. Vor allem sind wir jetzt erstmal gespannt auf dieses Jahr, 2024, 50. Berlin-Marathon. Bedanke mich erstmal an dieser Stelle hier, Christian Joos, Thomas Steffens, für dieses interessante Gespräch, wo wir einen Bogen gespannt haben von 1974, vom Grunewald hinein in die Stadt, durch Brandenburger Tor bis zum 17. Juli, aber auch von Boston über Tokio, New York, über den Schwarzwald, über verschiedenste Orte, aber auch über Persönlichkeiten von Horst Milder angefangen und die im Anfang da mitgeholfen haben, aber auch über aktuelle Mitstreiter hier vom SDC, von Marc Milde, über Jazzclubbesitzer und über Reiseveranstalter, Hoteliers, über Lieferanten von Medaillen bis hin zu den 120.000 Gästen, die hier zum Berlin-Marathon in die Stadt kommen und die Stadt bereichern auf vielfältige Art und Weise. Danke euch erstmal und bin schon gespannt auf die nächsten Gespräche, auf die nächsten Events. Danke erstmal für den Podcast.
Danke dir.
Wir danken.
Ja, wie schon am Anfang angekündigt, war dieses spannende Gespräch ja nur der Auftakt unserer kleinen Podcast-Serie zum Berlin-Marathon. In den weiteren Folgen werden wir außerdem noch genauer das Unternehmen und die Macher hinter der Veranstaltung beleuchten. Und in der dritten Folge geht es dann um den Berlin-Marathon als sportliches Großereignis. Wenn ihr das auf gar keinen Fall verpassen möchtet, dann abonniert unseren Podcast natürlich sehr gerne, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und bewertet uns auch sehr gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns viele Sterne gebt oder auch uns einen Kommentar da lasst und uns sagt, wie ihr unseren Podcast findet. Kleiner Hinweis zum Schluss noch, mit der nächsten Podcast-Folge machen wir eine kleine Pause von dieser Serie. Da gibt es dann erstmal ein anderes Thema, aber die übernächste Folge ist dann Teil 2 zum Berlin-Marathon. Und damit sagen wir dann für heute auch erstmal Tschüss, sagen vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser Podcast-Folge in Kooperation mit dem SCC und freuen uns schon aufs nächste Mal. Wir hören uns, bleibt am Laufen, habt viel Spaß dabei und macht's gut.